19 states have seceded.
The United States Army ramps up activity.
The White House issued warnings to the Western.
Fabian, das sind Szenen aus dem Film Civil War.
Citizens of America, the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat.
Das ist bis jetzt in dem Jahr der meistbesuchte Film in den USA. Was haltest du von dem Film?
Ja, aber es geht um einen Bürgerkrieg in den USA und der Film spielt unter anderem in Washington D.C. und das sind Kriegshelikopter, die um die Monuments herumfliegen, um die Wahrzeichen.
Western forces will reach the White House on July 4th.
Oh my God.
Get in the car! Get in the car!
Es wird geschossen und gemordet, grafisch sehr brutal. Ich finde, es ist ein ziemlich reisserischer Film, den der britische Regisseur Alex Garland da gemacht hat, auf Kassenschlager getrimmt. Und es ist ziemlich klar, dass die Amerikaner da gehen schauen, weil er sie schockt. Er zeigt so die bekannten Orte im Kriegszustand. Nach Covid, wo die Strassen verwaist sind und nach den Black Lives Matter Demonstrationen, wo ganze Strassenzüge gebrannt haben in der Stadt. Und im Sturm aufs Kapitol ist das ein Thema, das die Amerikaner natürlich bewegen.
There's some kind of misunderstanding here.
What?
Well, you're American, okay?
Okay. What kind of American are you?
You don't know?
Du bist vor kurzem im Staat Pennsylvania unterwegs gewesen, weil dort diese Woche Vorwahlen stattgefunden haben. Die Reportage, die du dort mitgebracht hast, hast du nicht mit einer Szene aus Pennsylvania eröffnet, sondern eben mit einer Szene aus dem Film. Wieso?
Mein Plan war eigentlich, mit anderen Kinobesuchern dort in Pennsylvania, wo ich den Film selber schaue, dann auch über den Film zu reden. Es waren dann nur zwei junge Männer da, die haben gar nicht viel sagen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie haben den Film ein bisschen zu künstlerisch gefunden, ein bisschen artsy, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil er eben grafisch sehr brutal war. Aber ich war kurz vorher in einem Diner und habe dort mit der Serviererin geredet, Stacy Boyko.
At first I was worked up, but not so much anymore, because revolution and civil are different. Revolution means people are going to stand.
Und die hat von sich aus plötzlich über Krieg reden, nach kurzer Zeit von unserer Unterhaltung. Und ich habe darum gefunden, das ist eben doch das Thema, das offenbar bei vielen Leuten im Kopf herumgeht. Und ich möchte darum mit dem auch anfangen, einsteigen und das ein bisschen diskutieren in diesem Artikel.
Der Gedanke am Bürgerkrieg lässt die Amerikanerinnen und Amerikaner nicht los. Das ist seit jeher so, aber im Moment auch besonders ausgeprägt. Weil mehr als 160 Jahre nach dem Anfang des sogenannten Sezessionskriegs, wo sich die Südstaaten haben abspalten wollten, ist der Krieg, der Konflikt wieder in allen Köpfen drin. Die USA sind gespalten wie schon lange nicht mehr. Und in diesem Jahr steht ja eine Präsidentschaftswahl an, wie wir längst wissen. Und beide Kandidaten behaupten, dass die Wahl entscheidend sei für die Zukunft von den USA. Es ist Mittwoch, der 24. April 2024 und bis zu der Präsidentschaftswahl in den USA geht es noch exakt 194 Tage. Das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TAMedia. Und heute reden wir über einen der entscheidenden Bundesstaaten in dieser Wahl. Wir reden über Pennsylvania, der grösste der Swing States, der sogenannten Wackerstaat, wo einmal demokratisch und einmal republikanisch wählt. Wie ticken die Wählerinnen und Wähler in Pennsylvania? Wie schauen sie auf die Wahl, die jetzt bevorsteht? Und wie gross ist die Gefahr von einem neuen Bürgerkrieg tatsächlich? Darüber unterhalte ich mich mit unserem USA-Korrespondenten Fabian Fellmann. Er ist kürzlich unterwegs in Pennsylvania. Der Fabian ist zurück in Washington D.C. und ist uns von dort zugeschaltet. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International. Guten Tag, Fabian.
Hallo, Christoph.
Fabian, zuerst, wieso ist Pennsylvania denn so wichtig bei diesen Wahlen?
Ja, Pennsylvania gehört zum Rust Belt, das ist so der alte Industriestandort. Und man sagt, das sei der Blue Wall zusammen mit Michigan und Wisconsin. Ein Ort, wo Demokraten traditionell viel Zustimmung hatten, dank der Industriearbeiter. Pennsylvania hat 13 Millionen Einwohner, dreimal so gross wie die Schweiz. Und ist der grösste von diesen Swing States, hat 19 Elektorenstimmen. Und der Trump hat 2016 in diesem Industriestaat, in diesem Industriegürtel, eben plötzlich können gewinnen, bei weissen Wählern. Und der Joe Biden hat dann 2020 die wieder zurückgeholt. Und jetzt ist die Frage, was 2024 wird passieren.
Fabian, der Film Civil War, den wir am Anfang erwähnt haben, Bürgerkrieg auf Deutsch, scheint das Publikum in den USA offenbar zu interessieren. Aber die Meinungen darüber sind geteilt. Wieso?
Der Film hat zwei Haupthandlungen. Es geht zum einen um die Geschichte von einer Kriegsfotografin, die so ein bisschen auf dem Höhepunkt von ihrer Karriere ist, und dann von einer jungen Fotografin, die ihre Fußstapfen vertreten will. Und die beiden sind in einer Vierergruppe unterwegs von New York nach Washington in einem Land, das im Krieg ist. Und das ist neben der zweite Handlungsstrang. Wir sind mitten in einem Bürgerkrieg zwischen der Hauptstadt Washington und 19 abtrünnigen Staaten. Und der zweite Strang ist der, der umstritten ist. Man versteht als Zuschauer nicht ganz genau, warum der Krieg wütet. Aber man kommt mit über, dass der Präsident die dritte Amtszeit übernommen hat, dass er die Verfassung außer Kraft gesetzt hat, dass er auf Journalisten schiessen lässt, dass er ein Faschist ist.
In dem Film, der auch bei uns angelaufen ist, wird der Präsident als Faschist dargestellt. Und darum drängt sich natürlich die Frage sofort auf, ob damit Donald Trump gemeint ist. Weil der Trump hat ja im Wahlkampf davon geredet, dass er die Verfassung außer Kraft setzen würde, wenn er nochmal gewählt wird, und am ersten Tag wie ein Diktator agieren.
Ja, das ist, glaube ich, genau die entscheidende Frage, die sich aufdrängt und die dazu führt, dass die Meinungen geteilt sind. Der Garland, der Regisseur, sagt, es ging ihm nicht um den Trump. Er hat das Drehbuch 2020 geschrieben, während Covid, wo nicht einmal der Sturm aufs Capitol schon passiert ist. Aber es hat natürlich damals auch schon Debatten darüber gegeben, dass Trump vielleicht nicht ein bisschen faschistoid unterwegs ist. Der Film distanziert sich dann trotzdem von all diesen aktuellen Diskussionen. Also als Beispiel, es kämpft Texas und Kalifornien zusammen in einer Allianz gegen Washington. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was im Moment los ist, wo jetzt ins rote Texas und das blaue Kalifornien quasi entgegengesetzte Pol. Und der Regisseur sagt, er hat das bewusst so gemacht, weil er will verhindern, dass er in die aktuelle Diskussion hineinkommt. Er will nicht, dass er plötzlich von den einen gar nicht mehr geschaut wird in den Film, weil sie ihn für zu politisch halten. Und Kritiker sagen aber auch, das sei einfach eine Ausflucht. Der Garland will einfach nicht klar benennen, dass Trump der ist, der die US-Demokratie bedroht.
Jedenfalls findet die Diskussion statt. Das lässt sich, glaube ich, nicht bestreiten. Und Pennsylvania, wo du bereist hast, ist auch ein Schauplatz in dem Film. Pennsylvania ist aber auch 1863 der Schauplatz von der blutigsten Schlacht im eigentlichen Bürgerkrieg, wo ja stattgefunden hat. Es handelt sich da um die Schlacht in Gettysburg und Präsident Abraham Lincoln hat dort seine berühmte Rede gehalten, wo er an Durchhaltewillen von der Union appelliert hat und den Kampf gegen die Sklaverei zur Pflicht erhoben hat. Was haltet eigentlich Stacey Boyko, die Serviererin, die du in dem Restaurant in Pennsylvania getroffen hast, von dem Film?
Sie hat noch gar nicht gesehen. Ich habe mit ihr geredet am ersten Tag vom Prozess gegen Donald Trump in New York und sie hat völlig unabhängig von dem Film über Krieg in den USA reden. Eigentlich mit ihr über Politik diskutiert. Sie arbeitet in einem Country View Diner, heisst das, in Slatington. Das ist ein klassisches amerikanisches Diner, wo man Spiegeleier und Speck und Wurst überkommt zum Morgen und Pancakes und Speck dazu. Und wo ihre Schicht fertig war, habe ich mit ihr dann ein bisschen über Politik diskutiert, weil ich gemerkt habe, dass sie sich da sehr stark interessiert. Und dort bin ich, weil das zum Lehigh Valley gehört. Das ist eine Gegend, die bei der Wahl im November eine entscheidende Rolle wird spielen. In dieser Gegend sind so Swing Districts zu finden, wo du eben gesagt hast, Swing States. Das sind jetzt auf Distriktebene, auf Bezirksebene Serie, wo mal der Obama eine Mehrheit bekommen hat, dann der Trump, dann der Biden. Und die Frage ist, auf welche Seite dass sie das mal gehen. Und mit Stacey habe ich um 20 Minuten geredet, wo sie eben von selber auf den Krieg zu reden kam. Wir können da vielleicht mal reinhören, was sie dazu sagt.
I feel like the court systems are becoming unjust in the United States. I feel like they're just attacking them. And I was telling the one guy at the counter, when I was in Williamsburg, Virginia.
Stacey erzählt da, wie sie Williamsburg besucht hat. Das ist die frühere Hauptstadt von Virginia, die eine wichtige Rolle gespielt hat im Unabhängigkeitskrieg. Und dort hat einer von diesen Führern, der durch einen Ort führt, hat erwähnt, dass damals die ungerechte Justiz von der Kolonialmacht vom britischen Königreich ein Auslöser war für die Unabhängigkeitserklärung. Die ist 1776 verfasst worden und dann hat es einen Krieg gegen die Kolonialmacht. der heisst auf Englisch The Revolutionary War. Und sie sagt, dass sie eben ausgelöst wurde von einer ungerechten Justiz. Und sie findet, dass sie heute wieder der Fall, der Donald Trump werde jetzt vor Gericht gestellt. Und dass sie eben ein Zeichen dafür, dass auch die Courts, also die Gerichte in den USA, jetzt ungerecht worden sind und sich gegen das Volk wenden.
At first I was worked up, but not so much anymore, because revolution and civil war are different. Revolution means people are going to stand.
Ja, für kurz zur Information, der Revolutionary War hat vor allem wegen Steuern angefangen. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Bürgerkrieg, von dem haben wir es vorher gehabt, der Revolutionary War, der Revolutionskrieg oder auch Unabhängigkeitskrieg, wenn er genannt wird, hat 100 Jahre früher stattgefunden, nämlich von 1775 bis 1783. Und man kann sagen, es war einer der ersten Antikolonialkriege. Der Auslöser war die sogenannte Boston Tea Party. Der englische König George hat nämlich eben die Steuern erhoben, und zwar auf importierten Tee. Hat er das machen wollen. Sehr moderate Steuern, muss man noch anfügen. Aber das Problem ist, seine Staatskasse war leer wegen dem Siebenjährigen Krieg in Europa. Aber das hat den Amerikanern, respektive den Bewohnern von den britischen Kolonien in Amerika, ganz und gar nicht gepasst. Sind drum ein paar gegangen und sind im Hafen von Boston eine ganze Ladung Tee, haben sie bei ihm beschlagen und haben sie ins Wasser geschossen. Das war dann eben 1773 gewesen. Ist als Boston Tea Party Geschichte gegangen und gilt als Anfang vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
Ja, genau. Das, also, das hat Stacy durchaus auch gewusst und sie hat insofern recht gehabt, dass es so eine Mischung war von der Auflehnung gegen Steuern und überhaupt gegen das Kolonialsystem. Steuern müssen sie zahlen, ohne etwas zu sagen zu haben. Taxation without representation heisst das in den USA auf Englisch und das steht heute noch auf der Autonummer in Washington D.C., weil Washington D.C. hat heute noch keinen Senator, weil es nicht ein eigener Staat ist. Kleiner Exkurs, sie hat aber auch gesagt, dass sie die Steuern viel zu hoch findet heute in den USA. Man könnte da vielleicht noch mal reinhören, wie sie das begründet.
1% tax on tea caused a whole disruption. We pay close to like 40% tax here in the United States. Why is everybody okay with it? 1% tax on tea and everyone's about to lose their scruples and we're going to stand up for this right and now, oh, keep taxing us as like what goes on. So.
Yeah. Stacy Boyka erzählt da von dem 1% Steuern auf den Tee damals. Es war, glaube ich, noch weniger gewesen. 3 Cent sind es, glaube ich, damals gewesen. Und sie sagt dann, heute zahlen wir 40% Steuern in den Vereinigten Staaten. Das ist in den meisten amerikanischen Staaten eine Steuerbelastung ziemlich tief im Vergleich mit Europa. Aber sie geht dann auch sofort weiter und sagt, es ging jetzt eigentlich darum, dass die Leute müssen sagen, enough is enough, genug ist genug. Es ging um einen Aufstand von unten nach oben. Und sie macht dann eine rechte Mischung daraus. Sie erzählt dann auch davon, dass sie der Trump-Rally gsi, wo der Trump vor kurzem im Lehigh Valley hatte. Und dass sie dort gesehen haben, wie viele Leute das sind gut zuhören. Und die Medien haben immer behauptet, der Trump habe gar nicht so eine hohe Unterstützung. Aber sie sind überzeugt. Da werden die gelogen und sie haben ja gesehen, wie viele Leute dort
sind.
Sie sucht jetzt eine radikale Änderung bei den Steuern und überhaupt im Land. Und diese radikale Änderung, die sucht sie eben beim Donald Trump.
Aber falls jetzt der Trump nicht sollte gewinnen in dem Lehigh Valley, findet denn Stacy Boyko, Gewalt wäre ein legitimes Mittel, um auf das zu reagieren?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich lehnt sie Gewalt ab. Sie hat auch explizit gesagt, sie wollen keinen Bürgerkrieg. Eben der Unterschied, den du vorher rausgehoben hast, zwischen dem Revolutionary War und dem Sezessionskrieg, dem Bürgerkrieg. Sie will nicht, dass Nachbarn gegeneinander kämpfen. Sie stellt sich so eine friedliche Revolution von unten gegen die regierende Elite vor. Und das tönt jetzt alles vielleicht ein bisschen verwirrend und ein bisschen diffus. Das ist es aber auch. Und
das ist man würde sagen, ja, das kann
und Stacy Boyko ist nicht die Einzige, die so denkt. Ich habe mit vielen Leuten so geredet, wo man nachher nicht so ganz genau versteht, was es ist. Und das ist genau das Gefährliche um Donald Trump und seiner Rhetorik, der Wortwahl von rechten Medien auch und von Influencern wie Tucker Carlson. Sie benutzen so Kriegsrhetorik, sagen aber nicht ganz genau, was sie meinen. Nützt damit aber so ein Gefühl aus von einfachen Leuten, dass sie von denen oben irgendwie beschissen werden. Und die Befürchtung ist, dass Donald Trump und seine Konsorten so die Bedingungen dafür schaffen, dass eben der Bürgerkrieg ausbrechen könnte. Der Trump selber braucht Wörter wie Bloodbath, Blutbad oder Bedlam. Das ist so ein Chaos, ein gewalttätiges Chaos. Und er braucht immer wieder solche Wörter. Und das sind für einen Teil von seinen Anhängern sind das Aufrufe dazu, selber eben gewalttätig zu werden.
Ja, man wissen, mit so einer diffusen Rhetorik kann man sehr viel Schaden anrichten. Das zeigt den Blick ins 20. Jahrhundert. Wie wahrscheinlich ist denn überhaupt so ein Bürgerkrieg? Ist das nur einfach eine Rhetorik? Ist das Hollywood? Oder ist das wirklich tatsächlich eine Gefahr?
Ja, die Debatte kommt immer wieder in Gang. Ich habe das Gefühl, so im 2- oder 3-Monats-Rhythmus, der Film hat jetzt gerade wieder so eine Welle losgetreten. Es gibt schon Tendenzen, die dafür sprechen, dass die USA auseinandertrifft und sich noch stärker polarisieren. Also in Texas gibt es so rechte Träumer. Die reden vom Texit, also vom Exit von Texas aus der Union. Texas könnte sich unabhängig machen. Man hat dort auch einen Gouverneur, Greg Abbott, der probiert, aber nicht Befehl vom obersten Gericht in Washington einfach ignorieren. Und es gibt durchaus Studien, die sagen, dass die USA sich einem Bürgerkrieg nähern. Es gibt eine bekannte Politologin, Barbara F. Walter, die ein Buch geschrieben hat, «How Civil Wars Start», also wie Bürgerkrieg anfängt. Und sie hat so ein Punktesystem entwickelt. Das hat sie unter anderem als Analystin vom Pentagon und vom Aussendepartement gebraucht. Und dort sind die USA von einer +10 Demokratie auf eine +5 abgerutscht. Und sie sagt, das ist nur noch eine teilweise Demokratie. Das ist ein erstes Abrutschen Richtung Krieg. Ich persönlich halte die Gefahr für nicht ganz so gross. Es ist sehr gut möglich, dass es im Herbst nach der Wahl zur Gewalt kommt. Rechte Demonstranten, falls der Biden gewinnt. Linke Demonstranten, falls der Trump gewinnt. Und es könnten die beiden Lager Leute versucht sein, solche die Massen auszunutzen und das Chaos irgendwie zu Gewalttaten zu brauchen. Aber letztlich sind auch die States, die einzelnen Bundesstaaten und das institutionelle Gefüge der USA insgesamt vermutlich schon stark genug. Also Polizeikräfte und Armee sind so gut bewaffnet, so gut organisiert, so zahlreich, dass eine Guerillagruppe einfach gar keine Chance hätte. Und seit dem 6. Januar, wo wir mal einen gewalttätigen Angriff gesehen haben aufs Capital, haben viele Strafprozesse stattgefunden und die Anführer von der wichtigsten bewaffneten Gruppen, Milizen, die Proud Boys, die Oathkeepers, die sich die ersten Verdächtigen wären, um so einen Bürgerkrieg loszurampen, die hocken inzwischen im Gefängnis.
Kommen wir nochmal zurück zu Pennsylvania. Stacey Boyko, deine Gesprächspartnerin, ist klare Trump-Wählerin. Was gefällt dir denn so am Donald Trump?
Ja, da bin ich immer noch nicht so ganz sicher. Also eigentlich habe ich den Eindruck bekommen, müsste Stacey Boyko Demokraten wählen. Und sie ist auch als Wählerin der Demokraten auf der Wahlliste eingetragen. Den meisten Staaten muss man wählen, wie das man sich eintragen. Aber sie ist vor allem eine Protestwählerin. Sie hat mal Obama gewählt, dann 2016 eine Grüne, Jill Stein, und 2020 dann Donald Trump. Ich sage, sie wäre eigentlich eine Demokratin, weil eines von ihren Hauptthemen ist die Legalisierung von Cannabis. Das ist in Pennsylvania noch nicht legal, nur für medizinische Zwecke. Und Stacey Boyko sagt, sie sei auch für das Recht auf Abtreibung. Das würde sie eigentlich eher ins demokratische Lager bringen. Aber sie findet insgesamt das Land ging einfach in die falsche Richtung. Und das sei ihr alles wichtiger als Cannabis-Legalisierung und als die Abtreibungsfrage. Man könnte da vielleicht noch mal reinhören, wie sie das sagt.
The country as a whole needs help. And it's bigger than cannabis. We got to clean up the borders, fair elections and voting, all these things. And that's what has everybody disturbed. And I don't know, he's just been a bad politician his whole life. Like, he hasn't done anything, Joe Biden. He's a puppet. Somebody else is pulling the strings and we're all paying the price for it, I guess is how I feel about it.
Sie redet über Joe Biden und sagt, dass sie einfach eine Puppe, eine Marionette, die irgendwie von anderen gesteuert werden, dass ich sein ganzes Leben lang ein schlechter Politiker war. Und dann redet sie vor allem über die Einwanderung, die sie stört. Die ist zwar in Lehigh County eigentlich nicht zu spüren und sie hat selber über einen Sandwichladen mit vielen Leuten gearbeitet, die illegal ins Land gekommen sind. Aber sie sagt, jetzt sei das alles komplett außer Kontrolle. Sie ist auch überzeugt, dass die Wahlen 2020 beschissen worden sind. Donald Trump hat in ihrem Distrikt nicht gewonnen. Das sind so die Themen, wo der Donald Trump ständig darüber redet. Und die kommen bei vielen Leuten an, selbst jemandem, wo man könnte das Gefühl haben, sie würde eigentlich den Demokraten zuneigen, wie es Stacey Boyko.
Welchen Eindruck hast du noch von anderen Wählern bekommen?
Ich bin mit der Absicht nach Pennsylvania gereist, über Trump-Wähler zu berichten. Ich habe darum vor allem auf sie fokussiert. Und besonders interessant habe ich aber dann die Begegnung mit dem Charles Elder gefunden. Einen Afroamerikaner, den ich an einem Stand kennengelernt habe, der Trump-Hütli und Trump-Fähne verkauft hat. Der hat sich das rote Trump-Hütli gekauft. Könnt ihr auch reinhören, was er sagt?
I'm a black man in America. So it's like now, some of these people calling me lazy. They telling us that we lazy. You know why? Hey, I'm American. I was here first. I was here before them. So I feel
Charles Elder ist 52, er schafft als Lastwagenfahrer und er redet da davon, dass er ein Black Man in America sei, also ein Afroamerikaner. Und er redet dann über die Einwanderung. Und die stört ihn, die starke Einwanderung. Er sagt, er hat Angst darum, dass er seinen Job verliert. Er hat Angst, dass er muss für Peanuts arbeiten, für ein Trinkgeld quasi.
$7 an hour. And to them it's like it's almost like it's unbelievable.
Weil die Einwanderer kommen, nichts haben und dann kommen sie nach in die USA und sind halt bereit, für sehr, sehr tiefe Löhne zu arbeiten, für Löhne, die er mit seinen drei Söhnen und seiner Frau sich nicht kann leisten kann, dafür zu arbeiten, weil er muss eine ganze Familie unterhalten. Während für die Einwanderer so tiefe Löhne halt fast unglaublich gut sind im Vergleich zu ihren Herkunftsländern. Und im vergangenen Jahr sind gegen 2 Millionen Menschen ins Land gekommen. Das sind auch in einem so einem grossen Land wie den USA sehr, sehr viele Leute. Also vielleicht zum Vergleich, 2015, das ist der Höhepunkt von der Flüchtlingskrise, sind rund 1,3 Millionen Leute nach Europa gekommen. Die EU zählt 550 Millionen Einwohner. In den USA haben wir 2 Millionen Leute auf 330 Millionen Einwohner. Wobei, man muss das immer relativieren, oder? Also die Schweiz hat noch eine höhere Zuwanderung pro Kopf. Das sind 90 bis 100'000 Leute pro Jahr netto. Das ist fast doppelt so viel als in den USA. Aber in den USA kommt es auch sehr darauf an, welche Gegend man anschaut. Städte wie New York haben viel grössere Zuwanderung als andere. Also lokal gibt es durchaus einen gewissen Druck auf die Leute. Und der Druck vor dem hat der Charles Elder eben zum Beispiel Angst. Er hat Angst, dass es eine Lohndrückerei gäbe. Also wir sehen das im Moment gerade wahnsinnig gut in Washington. Es wimmelt da plötzlich von Scootern. Jetzt vor 2 Jahren hat es noch kein einziger Scooter in dieser Stadt gegeben, praktisch. Und jetzt sind sie überall. Und das sind Migranten aus Venezuela, die Essen ausliefern für unglaublich tiefe Löhne. 2-3 Dollar auf die Stunde.
Ja, und eben um die Unterstützung, den Support von den Afroamerikanern sehr wichtig in dieser Wahl. Und der Trump, ja, der Joe Biden, bemüht sich intensiv um die Wählerinnen und Wähler. Eigentlich sind die Afroamerikaner ja eigentlich pro-demokratisch. Der Präsident Kennedy hat Anfang 60er Jahre die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen umarmt, für sich eingenommen und ins demokratische Parteiprogramm integriert. Und seither haben die Afroamerikaner in der Regel Demokraten gewählt. Da hat auch der Joe Biden ausgenutzt. 2020 hat es ihm geholfen. Und jetzt bei den Vorwahlen dieses Jahr hat er ja den Start angelegt in South Carolina, weil dort sehr viele Afroamerikaner leben. Ganz im Gegensatz zum klassischen Startstaat New Hampshire im Nordosten, der sehr weiss prägt ist. Wie gelingt es jetzt Biden, die Afroamerikaner in seinem Lager zu behalten?
Mässig gut bis jetzt, wenn man auf die Umfrage schaut. Aber ich habe gerade jetzt mit dem Charles Elder einen gefunden, der sehr überzeugt ist von Trump. Auch seine Kinder, selbst seine Frau, die Trump wählen, sagt er. Man sieht in den Umfragen, dass Trump vor allem für die jungen afroamerikanischen Männer sehr attraktiv ist. Sie sind halt eben nicht mehr so stark mit dieser Bürgerrechtsgeneration verbunden. Unter ihnen will ein Drittel und zum Teil bis über die Hälfte gewisser Staaten will Trump wählen. Ihnen gefällt seine konservative Politik. Das Macho-Gehabe findet bei konservativen Männern Anklang. Und eben sehr wichtig halt die Immigrationspolitik, wo Trump sagt, er will die Zuwanderung stoppen. Und der Biden hat halt viele Afroamerikaner echt enttäuscht. Er hat 2020 sehr viel versprochen und er hat nicht alles von dem können umsetzen, beziehungsweise nur sehr wenig davon. Eins der grösseren Themen ist die Hürde fürs Wählen, was für einen Ausweis man muss bringen, damit man überhaupt darf wählen. Das betrifft Afroamerikaner überdurchschnittlich oft, dass die dann von den Wahlen ausgeschlossen werden. Und der Biden hat es nur zum Teil geschafft, da Verbesserungen herzubringen. Und in sehr vielen, gerade südlichen Staaten, sind die Bedingungen sogar verschärft worden. Also Afroamerikaner haben es schwerer, um dort an den Wahlen gut teilnehmen. Und das hält es jetzt Biden halt vor.
Eine andere wichtige Wählergruppe neben den Afroamerikanern sind die Arbeiterinnen und Arbeiter, vor allem Gewerkschaften. Und auch da in dem Fall tönten Biden und Trump die Arbeiter sehr aktiv umwerben, allerdings mit gegensätzlichen Botschaften.
Ja, genau. In Pennsylvania ist das eines der grossen Wahlkampfthemen jetzt im Vorwahlkampf. Wir werden dann sehen, wie es in Herbst hineingeht. Der Trump hat dann gesagt, in Biden seine Umweltpolitik schadet den Arbeiter. Er sagt zum Beispiel, die ganze Zeit Biden will Verbrennungsmotoren verbieten und nur noch Elektroautos erlauben. Das stimmt nicht. Aber es verfängt halt bei vielen Leuten. Er hat in Pennsylvania auch gesagt, dass die beiden die Erdgasförderung bremsen. Das ist, in Pennsylvania gibt es dann eine regelrechte Goldgräberstimmung. Das ist der zweitgrößte Gasförderstaat in den USA. Und der Trump hat jetzt auch zur Diskussion gestellt, dass er Zölle auf alle Importer haben, um amerikanische Produkte zu schützen. Und so Töne kommen halt in einem Industriestandort wie Pennsylvania schon gut an.
Ja, aber die Zölle. Auch der Biden hat die Zölle ja für die Ware aus China nicht abgeschafft.
Nein, der Biden macht wirtschaftspolitisch tatsächlich einiges im Trump nachher. Und der freie Welthandel ist nicht mehr gerade besonders Mode in den USA. Gelinde gesagt, vielleicht zuerst noch rasch, was der Biden anders macht. Also, er sagt, er will die Rolle der Gewerkschaften stärken, damit die Arbeitnehmer sich bessere Arbeitsbedingungen aushandeln.
Hat sich sogar am Streik beteiligt, oder? Er hat ja einen Auftritt gehabt.
Er hat sich so als erster amerikanischer Präsident ist er zuvorderst an so eine Picketline gegangen, an so einen Streik, genau. Er hat auch sehr starke protektionistische Reflexe, oder? Also der zweitgrößte Stahlkonzern der USA, der ist US Steel in Pittsburgh daheim. Der Stahlstaat von Pennsylvania soll von einer japanischen Firma übernommen werden. Der Trump hat gesagt, dass sie gerne dagegen. Und jetzt sagt auch der Biden, sie die Jüngsten mehr werden, die Übernahme verhindern. Das ist eine ziemlich populistische Politik, aber zeigt halt, wie wichtig dass der Rust Belt ist für die Wahlen und dass der Biden den Kampf um die weißen Arbeiter eben nicht aufgegeben hat. Und er sagt ständig, er will dafür sorgen, dass die Industriearbeitsplätze zurückkommen, unter anderem mit dem IRA-Gesetz. Das sehen 900 Milliarden Dollar vor, Investitionen über 10 Jahre verteilt, so Umstellung auf nachhaltige Energieproduktion. Das soll wieder Arbeitsplätze schaffen in den USA. Und es gibt so den Spruch, dass Demokraten früher den Factory Floor vertreten haben, also die Fabrik. Und jetzt aber die Partei vom Faculty Floor siegt, also von den Lehrern. Und den beiden wollen dem wieder ein bisschen Gegensteuer geben und wieder ein bisschen mehr für die Arbeiter sich einsetzen.
Ja, aber die Vorwahlen in Pennsylvania haben auch noch ein anderes Problem von den Demokraten aufzeigen, nämlich dass dort die progressiven Kräfte, die linken Kräfte, eigentlich die Nase vorne haben. Und zwar hat man das besonders gesehen an einem Wahlkampf von einer Kongressabgeordneten, Summer Lee, wo in einer internen Wahl bei den Demokraten um die Kandidatur gekämpft hat und das erfolgreich. Die Summer Lee gehört zu der Kongressgruppe Squad und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Krieg von Israel im Gazastreifen sehr früh schon sehr hart kritisiert hat. Und in dem Vorwahlkampf hat sie jetzt triumphiert. Und das ist natürlich ein weiteres grosses Problem von Joe Biden, das wir ja in dem Rahmen, in dem Podcast auch schon angesprochen haben.
Genau, und das Problem verschärft sich im Moment gerade ziemlich stark. Also wir haben an der Uni jetzt plötzlich Protestcamps, wo von der Polizei geräumt werden. Wir haben da Bilder gesehen von Polizisten mit Pfefferspray, die Demonstranten wegzehren. Solche Bilder kennen wir aus den Anti-Vietnam-Krieg-Demos von 1968. Das hat damals die Demokraten komplett auseinandergerissen und hat dann auch ihren ganzen Vorwahlprozess zum Chaos werden. Und Summer Lee, dass jetzt die so klar gewonnen hat in Pennsylvania, zeigt auch, dass die beiden da wirklich ein grosses Problem haben und vermutlich ein zunehmendes Problem. Die Lee hat früher auch von Israel kritisiert und ist wegen dem hart auch kritisiert worden. Und jetzt plötzlich gewinnt sie mit 61% Vorwahl und das wird als Zeichen dafür gewährt, dass eben Kritik an Israel bei der Parteibasis der Demokraten viel, viel weiter verbreitet ist, als man lange gemeint hat. Dass es da einen regelrechten Meinungsumschwung gibt. Und das könnte schon Bedingungen dafür schaffen, dass den Demokraten einen sehr heißen Sommer bevorsteht und möglicherweise auch wieder eine sehr heiße Parteiversammlung dann im August in Chicago.
Ja, man muss sagen, die Demokraten sind traditionell die pro-israelische Partei gewesen, pro-jüdisch vor allem. Die Juden haben immer Demokraten traditionell gewählt, aber da verschiebt sich das eine oder andere. Fabian, ganz herzlichen Dank mal bis dahin. Wir sind aber noch nicht am Ende. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Und uns hat Caroline Reusser geschrieben, sie möchte wissen von dir, Fabian, wie du den Prozess siehst gegen Donald Trump in New York. Was erwartest du für einen Ausgang? Und ob ein Schuldspruch tatsächlich dem Trump könnte schaden. Fabian, was meinst du?
Das ist die Million-Dollar-Question im Moment in den USA. Also vielleicht zuerst mal, der Trump ist unschuldig, solange er nicht schuldig gesprochen worden ist in so einem Strafprozess. Aber das mal gesagt, die Vorwürfe gegen Trump sind schon sehr, sehr gut dokumentiert. Wir haben Zeugen, der Michael Cohen, das ist sein damaliger Anwalt gewesen, der hat schon wiederholt vor Gericht gelogen. Man weiß nicht so genau, was man dem alles kann glauben. Aber über das raus gibt es eben auch schriftliche Belege für das, was ihm Trump vorgeworfen wird. Es wird ihm vorgeworfen, er habe Buchhaltungen gefälscht, um ein Schmiergeld zu vertuschen. Und es gibt die Buchhaltungseinträge, es gibt Checks, die Donald Trump eigenhändig unterschrieben hat, wo er im Weißen Haus gesessen ist, im Amt übrigens, als Präsident von den USA. Man hat damals auch die Schmiergeldzahlung hat man dann berechnet. Und zwar hat das im Trump seinen Finanzchef gemacht, der Alan Weisselberg. Und der hat das also handschriftlich auf einem Bankbeleg von Cohen seiner Bank hat er Notizen gemacht am Rand, wo er die Rechnung macht, wie dass man das Schmiergeld muss berechnen muss. Aber unter dem Strich, das sind ziemlich, ziemlich starke Hinweise für das, was da passiert ist. Ganz eine andere Frage ist aber dann, ob die Staatsanwaltschaft mit der rechtlichen Würdigung von diesen Beweisen auch durchdringt. Beim Richter und beim geschworenen Gremium. Und ob dann das Urteil wird Bestand haben, falls Trumps würde die oberen Instanzen weiterziehen. Die amerikanischen Strafrechtler sind da sehr unterschiedlicher Meinung. Es gibt die, die sagen, ganz klarer Fall, der Trump hat sich da schuldig gemacht. Es gibt die anderen, die sagen, überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir warten ab, was das Gericht da sagt. Innocent until proven guilty. Unschuldig, bis er nicht schuldig gesprochen worden ist. Falls er verurteilt würde, selbst in erster Instanz, würde ihm das aus meiner Sicht ganz bestimmt schaden. Und das zeigen auch Umfragen. Vielleicht nicht bei seinen beinharten Fans, die werden immer zu ihm haben oder noch lange zu ihm haben. Aber die Wahlen werden in der Mitte entschieden, bei den Swing Voters, wo wir gerade darüber geredet haben. Die werden das Resultat entscheiden. Und bei denen würde es ihm Trump schaden, wenn er plötzlich als Krimineller gelten würde.
Merci vielmals, Fabian. Wer noch mehr wissen zu dem Trump-Prozess, dem empfehle ich die letzte Folge von unserem Podcast, wo der Noah Fendt mit dem Martin Kilian geschwätzt hat. Wenn auch Sie Fragen haben zum US-Wahljahr, zu der amerikanischen Politik oder zu den USA ganz allgemein, dann schreiben Sie uns doch bitte. Wir freuen uns über Post. Die E-Mail-Adresse wäre podcasts@tamedia.ch. Ich wiederhole podcasts mit S am Schluss @tamedia.ch. Und wer weiß, wie können wir Ihre Frage bereits in einer der nächsten Sendungen diskutieren. Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, vom Bund, von der Berner Zeitung, von der Basler Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Ganz herzlichen Dank nach Washington, Fabian.
Danke dir, Christoph. In Zurich, Switzerland.
Merci. Wir legen nächste Woche wegen dem 1. Mai eine kurze Pause ein. Dafür kommen wir in der folgenden Woche dann ein bisschen früher, bereits Anfang der Woche. Und auch dann wieder ist der Fabian mein Gast. Er war heute zugeschaltet aus Washington D.C. Für die Produktion dieser Folge sind Noah Fendt und Laura Bachmann verantwortlich. Und mein Name ist Christoph Münger. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.